SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otte am Mikrofon, mit neuer deutscher Prosa aus den Frühjahrsprogrammen der Verlage und mit Musik von Peter Licht. Sein Album, das wir in der kommenden Stunde hören werden, heißt »Wenn wir alle anders sind«.
Wenn es mir gut geht, wenn es mir gut geht, wenn es mir gut geht, ist alles gut. Das kann ich sagen, oh, das kann ich sagen. Wenn's mir nicht so gut, wenn's ihm nicht so gut, dann muss ich schon sagen. Man steht nicht immer so fröhlich auf, wie man am Abend ins Bett gegangen ist. Und es ergeben sich Probleme. Oh, und wenn man Probleme hat, hat man in der Regel mehr Probleme.
Wenn man Probleme hat, hat man in der Regel mehr Probleme, singt Peter Licht, und das mag sich tautologisch anhören, aber enthält doch eine tiefere Wahrheit. Wenn wir alle anders sind, heißt das neue Album von Peter Licht, der nicht nur als Musiker mit aberwitzigen Songtexten bekannt geworden ist, sondern der immer wieder auch als Autor und Performer von höchst eigenwilliger Literatur auftritt. 2007 war er zum Beispiel Teilnehmer beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Übrigens vorgeschlagen von der Kritikerin Iris Radisch. Wenn wir alle anders sind, liest man also auf dem Album des vielseitigen Künstlers, aber zumeist können wir eben nicht aus unserer Haut, und davon handeln auch die Bücher, die wir Ihnen heute in SWR 2 Lesenswert Magazin vorstellen. Etwa den neuen Erzählband Kaffee und Zigaretten von Bestsellerautor Ferdinand von Schirach, der über seine Familie, sein Leben und die Moral all dieser autobiografischen Geschichten nachdenkt. In Reinhard Kaiser-Mühleckers neuem Roman Enteignung, der übrigens auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im März steht und den wir gleich auch angemessen würdigen werden, versuchen sich die Protagonisten gegen gesellschaftliche Veränderungen zu wehren, was ihnen immer nur dann gelingt, wenn sie sich selbst treu bleiben. Um gleich nochmal Peter Licht zu zitieren, wenn wir alle anders sind. Nein, das wäre ja nicht auszuhalten.
Ich stand an der Wand und trank aus dem Tisch. Ich stand an der Wand und trank aus dem Tischmülleimer. Und das war nur ein Beispiel, von geringem Ausmaß, aber trotzdem emotional. Falsche Einschätzung der Situation. Und es ergeben sich Probleme, oh, das muss ich schon sagen. Und wenn man Probleme hat, hat man in der Regel mehr Probleme.
Der 1964 geborene Rechtsanwalt, Schriftsteller und Dramatiker Ferdinand von Schirach ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Die Bände mit Kurzgeschichten, in denen Schirach verfremdete Fälle aus seiner eigenen Anwaltspraxis erzählt, verkaufen sich in Millionenauflagen. Sein Theaterstück Terror wurde allein in Deutschland seit 2015 mehr als 1000 Mal aufgeführt und wird mittlerweile auf allen 5 Kontinenten weltweit gespielt. Nun hat Ferdinand von Schirach mit Kaffee und Zigaretten ein neues Buch veröffentlicht. Es ist sein bislang persönlichstes Werk geworden, in dem er in 42 Kapiteln von seiner Herkunft, von prägenden Begegnungen, aber auch von Ereignissen erzählt, die er in sein moralisches Koordinatensystem einordnet. Christoph Schröder hat Kaffee und Zigaretten gelesen.
In der Kantine eines Krankenhauses ist das Essen für das Personal vergünstigt. Ein Mann im weißen Kittel, den die Kassiererin noch nie zuvor gesehen hat, verlangt an der Kasse den ihm vermeintlich zustehenden Rabatt. Die Kassiererin kennt ihn nicht. Er halte hier an der Klinik einen Vortrag im Fachbereich Urologie, behauptet der Mann. Die Kassiererin weiß aus Erfahrung, dass Insassen der psychiatrischen Abteilung sich gerne als Ärzte ausgeben. Sie beugt sich nach vorne und sieht, dass der Mann im weißen Kittel Hausschuhe trägt. Sie verlangt den vollen Preis. Der Mann geht wütend weg. Ein klarer Fall, der am Ende des Tages noch eine unerwartete Wendung nimmt.
Nach ihrer Schicht sieht sie in der Haupthalle auf einem Bildschirm das Gesicht des Mannes. Zu Hause sucht sie im Internet nach ihm. In seinem Wikipedia-Eintrag steht, dass er immer Pantoffeln trage, weil er einen Zusammenhang zwischen Nierenerkrankungen und engen Schuhen vermute. Sie ist sich jetzt sicher, dass sie sich nicht getäuscht hat.
In Geschichten wie diesen, noch nicht einmal 2 Druckseiten lang, hat das neue Buch von Ferdinand von Schirach seine stärksten Szenen. Hier fällt die Irritation des Augenblicks zusammen mit einer komischen Pointe und einer nicht explizit formulierten moralischen Erfahrung. Doch ist die kleine Episode nicht repräsentativ für die 42 kurzen Kapitel von Kaffee und Zigaretten. Schirach schreibt so offen autobiografisch wie selten zuvor, und es wäre gelogen zu behaupten, dass die Erinnerungen an seine Jugendzeit und die Ausführungen über seine familiäre Herkunft nicht einen großen Reiz ausüben würden. Was Schirach in diesem Buch unter anderem versucht, ist die Rekonstruktion der Entstehung eines moralisch gefestigten und philosophisch gebildeten Individuums aus einer unglücklichen oder auch unseligen Familiengeschichte. Immer wieder sucht Schirach Analogien zwischen dem aktuellen tagespolitischen Geschehen und historischen Ereignissen. Schirach zitiert seinen Großvater Baldur von Schirach, der die Deportation der Juden aus Wien im Jahr 1942 einen aktiven Beitrag zur europäischen Kultur genannt hatte und charakterisiert seine eigene Entwicklung als eine von Wut und Scham angetriebene Gegenbewegung. Zu Beginn des Buchs begegnen wir allerdings einem jungen Menschen, der noch nicht einmal ich sagen kann. Der Vater stirbt, als der Junge 15 Jahre alt ist. Einige Wochen nach der Beerdigung betrinkt der Junge sich auf dem elterlichen Anwesen mit Whisky, holt ein Gewehr aus dem Waffenschrank und betritt den parkähnlichen Garten.
Er geht bis zur Ulme, die sein Vater zu seiner Geburt gepflanzt hat, setzt sich auf den Boden und lehnt sich mit dem Rücken an den glatten Stamm. Von hier sieht er im Morgenlicht das alte Haus mit der Freitreppe und den weißen Säulen. Der Rasen im Rondell ist frisch gemäht. Es riecht nach Gras und Regen. Sein Vater hatte gesagt, er habe damals ein afrikanisches Goldstück unter die Ulme gelegt. Sie werde ihm Glück bringen. Er nimmt den schwarzen Lauf des Gewehrs in den Mund. Er ist eigenartig kalt auf der Zunge. Dann drückt er ab.
Dass der Junge in seinem Zustand vergessen hatte, das Gewehr zu laden, betrachtet auch er im Nachhinein als glückliche Wendung. Wir lernen den Autor als einen Menschen kennen, der zum einen unter der Last seiner Herkunft leidet, deren Privilegien aber auch gleichzeitig ausnutzt, um sie als Basis für eine richtige, im Sinne einer höheren Moral gerechtfertigte Existenz zu verwenden. Den Schriftsteller Lars Gustafsson lädt Schirach nach einer Lesung aus dessen Roman »Der Tennisspieler« zu einem Match auf dem Privatcourt der Familie ein. Anschließend sitzt man am Swimmingpool bei Eistee und Gustafsson stellt die These auf, dass ein gelungener Aufschlag beim Tennis genauso kompliziert sei wie die Antwort auf die Frage nach einem gelingenden Leben. Schirach zeichnet in »Kaffee und Zigaretten« ein Selbstporträt in diversen Varianten. Er zeigt sich als Heimatlosen und Reisenden, als grübelnden Melancholiker und Leser, als erfolgreichen Rechtsanwalt, der von der Frage angetrieben ist, wie das Böse in die Welt kommt und welche Ausdrucksformen es sich suchen kann. Die Reflexion der eigenen Befindlichkeit gerät Schirach dabei weniger überzeugend als die Beobachtung seiner Umwelt. Der ungarische Literaturnobelpreisträger und Auschwitz-Überlebende Imre Kertész, dem das Konzentrationslager die Jugend und sämtliche Illusionen genommen hat, hatte über Schirachs Berliner Kanzlei eine Wohnung. An Kertész Todestag erinnert Schirach sich an einen Abend, an dem er unangemeldet bei Kertesz klingelte. Kertesz öffnete ihm, elegant gekleidet. Im Hintergrund war der Tisch fein gedeckt. Nein, er erwarte niemanden, sagte Kertesz. Er mache das jeden Abend so. Schirach schreibt,
sich selbst zu lieben, das ist zu viel verlangt. Aber die Form zu wahren, es ist unser letzter Halt.
In Momenten wie diesen erweist sich Schirach als ein genauer Beobachter, der prägnant, treffend und wahrhaftig formulieren kann. Es steckt in der Logik der Form einer Sammlung von verstreuten Notaten, dass sich dazwischen aber auch eher seichte Stücke finden lassen. Wenn Schirach sich konsumkritisch und kulturpessimistisch gibt, gerät er nicht selten in banale Regionen. Dass es bedauerlich ist, dass erwachsene Menschen lieber im noblen Papierladen Geld für Ausmalbücher ausgeben, als für das neue Buch von David Foster Wallace in der Buchhandlung nebenan, ist sicher richtig. Für wohlfeil konsensfähige Feststellungen dieser Art gibt es allerdings den Börsenverein des deutschen Buchhandels. Überhaupt hat Schirach die Neigung zum Naheliegenden, vor allem aber auch zur Überdeterminierung. Kleist und Hemingway, Platon und Aristoteles, Kant und Nietzsche werden ein wenig vorsätzlich aus dem bildungsbürgerlichen Repertoire hervorgezogen, um alltägliche Beobachtungen mit Substanz anzureichern und dadurch als exemplarisch darzustellen. Und auch Schirachs allgemeine Überlegungen zum Weltenlauf klingen hin und wieder wie die Philosopheme eines pensionierten Oberstudienrats.
Der Mensch kann ja alles sein. Er kann Figaros Hochzeit komponieren, die Sixtinische Kapelle erschaffen und das Penicillin erfinden. Oder er kann Kriege führen, vergewaltigen und morden. Es ist immer der gleiche Mensch, dieser strahlende, verzweifelte, geschundene Mensch.
Spaß macht Kaffee und Zigaretten, wenn Schirach in seinem betont sachlichen, kühl gehaltenen Stil Anekdoten erzählt. Wenn er aber auf dem schmalen Grat zwischen dem Pathos der sprachlichen Kargheit und der Suche nach existenzieller Erkenntnis wandelt, stürzt er auch gelegentlich ab. Trotzdem, der Einblick in das Schirachsche Universum, in eine Mischung aus Herkunft, Sehnsucht nach Erlösung und Traurigkeit, hat auch immer wieder etwas Faszinierendes.
Christoph Schröder über den Erzählband Kaffee und Zigaretten, der im Luchterhand Verlag erschienen und für uns auch das SWR2 Buch der Woche ist.
Gute Nachrichten vom Konto. Es ist was drauf und das ist gut so. Es ist was drauf gekommen. Vorher bin ich rumgeschwommen. Ich hatte Schwund, ich war wund am Herzen. Mein Konto war leer und doof. Jetzt ist es wieder voll und ruft und ruft zu Taten. Gute Nachrichten vom Konto. Es ist was drauf und das ist gut so. Gute Nachrichten vom Konto. Es ist was drauf und das ist gut so. Gute Nachrichten vom Konto.
Der Künstlerroman war lange Zeit ein männlich geprägtes Genre. Wir denken hier an Goethes Wilhelm Meister, Thomas Manns Dr. Faustus, Hermann Hesses Maler Klingsor. Weibliche Aneignungen des Themas sind jüngeren Datums. Da wären Romane von Margaret Atwood sowie Kurzgeschichten von Alice Munro zu nennen. Mit diesen Texten kehrt Unsicherheit in das Genre ein, denn wenn Frauen erzählen, dann bewahren sie ihre Protagonisten meist vor allzu großem Geniekult. Das bestätigt sich mit Katharina Mewissens Debütroman »Ich kann dich hören«, in dem es um einen jungen Musiker geht, der sich zuweilen wünscht, ein anderer zu sein. Katharina Mewissen ist 1991 geboren, hat in Bremen Kulturwissenschaft sowie transnationale Literaturwissenschaft studiert und begeistert mit ihrem literarischen Erstling die Kritik. So auch unsere Rezensentin Tanja Lieske.
Osman ist ein junger Musiker. Er hat einen türkischen Vater und eine deutsche Mutter. Die Mutter ist verschwunden, als Osman noch ein Kind war. Seither führt seine Tante Elide den Haushalt. Außerdem hat Osman einen Bruder, er heißt Willi, benannt nach Wilhelm, dem Vater der Mutter. Osman und Willi, die beiden Vornamen, sie stehen für eine ferne Türkei und für ein entschwundenes Deutschland. Und sie stehen für den Lebensplan der Eltern. Der Vater ist Musiker, die Mutter war Schauspielerin und gemeinsam müssen sie versucht haben, eine Künstlerfamilie zu gründen. Eine Familie, in der Nation und Herkunft keine Rolle mehr spielen. Osman ist diesem elterlichen Ruf gefolgt. Er studiert Cello am Konservatorium in Hamburg. Doch schon zu Beginn des Romans stellt Osman klar, dass er mit dieser Entscheidung hadert. Freiheit und Kunst, wie gut verträgt sich das miteinander? Das ist eine der großen Fragen, die in diesem Roman verhandelt werden.
Ich habe angefangen, als ich 4 war. Noch bevor ich rechnen und schreiben gelernt habe. Prügeln, labern, lügen, Ballspiele, Tauschgeschäfte, all die Grundlagen, die man in der Schule lernt. Musik kam allem zuvor und Fußball knapp dahinter. Schon mit 15 wollte ich weg, weg aus unserer Dreizimmerwohnung, Vater, Tante, Bruder, weg von meinem Vater und seiner Musik, von Musik überhaupt. Aber sie kam mir nach, ist mir so lange gefolgt, bis ich stehen geblieben bin und mich umgedreht habe. Wir mussten uns in die Augen sehen. Wer kann länger?
Die schmucklose Dreizimmerwohnung, von der hier die Rede ist, liegt mitten im Ruhrgebiet in der Stadt Essen. Im Kontrast zur großen Kunst entwirft Katharina Mewissen ein fast proletarisch anmutendes häusliches Umfeld, Schrebergarten inklusive. Das ist eine von mehreren Dissonanzen, die in diesem Roman nicht aufgelöst werden, die für Reibung sorgen, ihn in einer aparten erzählerischen Schräglage halten. Hier ist nicht so, wie es behauptet wird, das wird schnell klar. Auch, dass es nicht benennbare Kräfte aus der Vergangenheit gibt, die an Osmans Nervenkostüm zerren. Etwas aus seiner Kindheit will an die Oberfläche, doch noch weiß er nicht, was es ist. Bei all dem versucht der junge Mann, Musik zu machen, unter wachsendem Stress. Es gibt Kammerkonzerte und Einzelstunden bei einem Lehrer, dem nichts entgeht. Und es gibt den Countdown vor einer wichtigen Prüfung, die Osman verpatzen wird.
Ich will diese Musik zersägen, die ich nicht zu greifen bekomme, will sie zerstoßen, die zarten, leisen Passagen im dritten Satz. Und ob ich das Stück ohne ihn spielen könnte? Ich schneide Töne ins Zimmer. Grobe Brocken, laut, fest, leblos. Es schmerzt und schirft in den Ohren und an den Fingerkuppen. Ich atme schmirgelnd und schnell, damit ich überhaupt noch Luft bekomme, weil die Nähe und Wucht des Instruments mich erdrückt. Keuchend schaffe ich Abstand zwischen seinem und meinem Körper, zwischen meinem Gehirn und seiner Musik, also unserer.
Wer sich je gefragt hat, welche Ängste sich mit dem Musizieren auf Profiniveau verbinden, wird in diesem Roman etliche Antworten finden. Da sind Töne, die wegflutschen und schweißnasse Hände, imaginierte, glitschige Kachelwände, an denen eine besonders zarte Passage abrutscht, die eigentlich nach Nieselregen klingen sollte. Es ist ein Albtraum und es gelingt Mewissen, ihre Leser daran teilhaben zu lassen. Die junge Autorin lässt sich zum Glück gar nicht erst auf den Versuch ein, den Klang von Musik zu beschreiben. Stattdessen bleibt sie beim Musiker selbst, beschreibt sehr eindrücklich die enorme Anstrengung des Musizierens, auch wie Musik zum Spiegel von Osmans Innenwelt wird.
An solchen Tagen hasse ich es, dass man sich hinter Musik nicht verstecken kann, dass sie einen durchsichtig macht und hören lässt, wie kaputt, krank, schlapp, blockiert man ist. Sie nimmt alles in sich auf und entblößt es.
Es gehört zum Topos des Künstlerromans, dass es um Jugend geht, dass künstlerische Vollendung im Protagonisten aber schon spürbar ist. Meist sind es ältere Autoren, die Künstlerromane schreiben. Der Maler, Musiker oder Schauspieler, um den es in diesem Roman geht, steht dann meist als Chiffre für ein früheres Selbst des Schriftstellers. In »Ich kann dich hören« spielt Katharina Mewissen mit all diesen Konventionen und sie krempelt sie um. Ihr sympathischer Protagonist Osman ringt fast hörbar mit dem Scheitern. Da ist wenig Genieverdacht und Mewissens Sprache bleibt angenehm untertemperiert. Denn in weiten Teilen ihres Romans geht es ja nicht um Flow, sondern um Blockaden, die beseitigt werden wollen. Es gibt ein Geheimnis in Osmans Herkunftsfamilie. Beim Ausräumen der elterlichen Wohnung findet Osman ein Foto, das dieses Geheimnis lüftet. Er zeigt es bei einem späteren Treffen seinem Vater Suat, fordert diesen heraus, mehr als wie üblich halbe Sätze zu sagen. Vergebens.
Ich starre meine Hand an, die das Foto vor Suat hinlegt und es an den Außenkanten festhält. Jetzt schaue ich hoch. Suats Gesicht, das einstürzt. Es geht so schnell, dass es sich nirgendwo festhalten, sich nicht fangen kann. Es stürzt einfach ein. Das alles dauert nur ein paar Sekunden. Dann schnellt seine rechte Hand vor und bedeckt das Foto. Woher? Ich meine, warum? Warum du? Hast du wie? Suats Blick klebt auf seiner eigenen Hand, auf dem Foto darunter. Ja, sagt er schwach. Pausen. 4, 5, 8, 12 Takte lang. Ihr habt nie davon. Du hast nie. Wieso?
Sprache bewegt sich in diesem Roman oft am Rand des Sagbaren und Musik an der Grenze zum Scheitern. Sicher gelungen ist dieser klug gedachte und beziehungsreich komponierte Debütroman. Die junge Künstlerin Katharina Mewissen ist also auf ihrem Weg.
Tanja Lieske über Katharina Mewissens Roman »Ich kann dich hören«, der im Wagenbach Verlag erschienen ist.
Ich stand in der Bank, ich lehnte das Konto blank. Ich blick aufs Display, reib mir die Augen und seh, es ist was draufgekommen. Ich reck die Faust in die Luft, jetzt ist es wieder voll und ruft und ruft zu Taten. Gute Nachrichten vom Konto, es ist was drauf und das ist gut so. Es ist was drauf gekommen und ich bin angekommen. Auf den fetten Wiesen, wo die Blumen nicht nach unten wachsen, sondern nach oben auf den Wiesen, nicht wie die Miesen. Und vorher bin ich rumgeeiert, hab überall rumgemeiert. Sag mir mal so, ich schätze die Kondition auf dem Konto und ich bin an. Gute Nachrichten vom Konto, es ist was drauf und das ist so. Gute Nachrichten vom Konto, es ist was drauf und das ist so.
Der 1982 geborene österreichische Schriftsteller Reinhard Kaiser Mühlecker nimmt in der deutschsprachigen Literatur eine Sonderstellung ein. Seine Geschichten erzählen oft vom Leben auf dem Land bzw. in der Provinz. Mit strengen Worten und kurzen Sätzen weiß der Autor Naturphänomene und Seelenlandschaften äußerst poetisch zu beschreiben. Dicht und atmosphärisch ist die Prosa, die immer wieder von Verlusterfahrungen handelt. 6 Romane und einen Erzählband hat Kaiser Mühlecker bislang geschrieben und dafür zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Mit Fremde Seele, Dunkler Wald, erschienen 2016, stand er auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Jetzt ist im S. Fischer Verlag sein neuer Roman erschienen. Enteignung heißt das Werk, über das ich nun mit Gerrit Bartels sprechen möchte. Guten Tag, Herr Bartels.
Ja, schönen guten Tag, Herr Otte.
Herr Bartels, der Romaneinstieg ist ja ein kleines Schelmstück, spielt Reinhard Kaiser Mühlecker auf den ersten Seiten doch mit äußerst bekannten Motiven. Es herrscht eine unerträgliche Hitze, die müde macht, fast schon gleichgültig gegenüber den Mintmenschen, denen es auch nicht besser ergeht. Dazu ein vom Leben gelangweilter Ich-Erzähler. Zynisch wirkt dieser Fremde in allen Lebenslagen, missverstanden wird er, auch weil er sich selbst nicht ganz versteht, so scheint es jedenfalls. Herr Bartels, was ist denn das für ein Kerl?
Ja, das ist eine gute Frage. Das fragt man sich ja wirklich nach 30, 40 Seiten. Was ist das eigentlich für ein Typ? Was hat den dahin verschlagen? Das ist ein Journalist und man weiß nicht so genau, ist er eigentlich jetzt freiwillig zurück in sein Heimatdorf gekommen oder musste er zurückkehren, weil er seinen Job verloren hat? Also so nach und nach kommt jedenfalls raus, ja, er arbeitet bei dem Lokalblättchen in diesem Heimatdorf, wo er im Haus seiner Tante wieder wohnt. Und die Krise des Journalismus, die hat ihn wohl auch irgendwie so ein bisschen an den Rand gebracht. Deswegen könnte er wieder da sein. Und ja, wie Sie es so angedeutet haben, er stromert da so durch dieses Dorf durch und er lernt dann eine Frau kennen, die heißt Ines, das ist eine Lehrerin, in die verliebt er sich, mit der hat er so eine Affäre. Und ja, irgendwann fängt er an, bei einem Landwirt zu arbeiten, bei einem Landwirtschaftsehepaar, die heißen Hemmer und Flor. Und auch hier stellt sich so ein bisschen die Frage, warum macht er das eigentlich?
Sie haben es gesagt, er soll eine Geschichte schreiben über einen tödlichen Unfall auf einem Bauernhof und er scheint den Besitzer zu kennen. Was hat es denn überhaupt mit diesem Bauernhof auf sich?
Ja, dieser Bauernhof ist ein Schweinemastbetrieb und der Besitzer möchte eigentlich auch diesen Betrieb vergrößern. Das ist die eine Seite, also er baut einen neuen Stall. Auf der anderen Seite hat er sich wohl so ein bisschen verspekuliert, weil die Gemeinde in diesem Ort ihm erst ein Stück Land abkaufen wollte. Da hat er dann gepokert und dann hat er zu hoch gepokert und dann wurde gesagt, nö, das machen wir jetzt nicht mit, wir enteignen ihr Land. Und das spielt halt immer wieder eine Rolle, das ist halt so eins der Motive, die sich durch dieses ganze Buch zieht. Deswegen heißt dieser Roman auch Enteignung. Er hat auf dieses Gelände, das ist ein Hügel, den er liebt, diesen Hügel, auf diesen Hügel hat er ganz groß drauf geschrieben, hat das da so eingebrannt quasi, man weiß nicht genau, wie man sich's vorstellen soll, eben diese Buchstaben Enteignung. Und unser Erzähler, dieser Journalist, der fliegt immer ganz gern so durch die Gegend, also der ist so ein Sportflieger und der guckt halt immer wieder von oben, wie sich ja dieses Wort Enteignung da darstellt und wie es sich so auch im Lauf der Jahreszeiten auch immer wieder anders darstellt.
Der Text von Reinhard Kaiser-Mühlecker ist sehr geprägt von großen und kleinen Geheimnissen, das haben Sie ja auch schon angedeutet. Es gibt viele Erzählstränge, die auf seltsame Weise in Sackgassen führen. Tatsächlich werden die Motive dann aber äußerst stringent geführt. Und mit Sicherheit dürfen wir die aberwitzigen Wendungen des Romans nicht verraten. Aber worauf läuft der Text denn schlussendlich hinaus, wenn ich das mal so vereinfacht fragen darf?
In jedem Fall, also was hier ganz stark auch mit einer Rolle spielt, ist eben so ein, ja, ich würde es als ein Vier-Personen-Stück bezeichnen. Das sind so zwei Liebesgeschichten, die sich überkreuzen. Der Erzähler mit dieser Ines, was ich angedeutet hatte, mit dieser Lehrerin. Und dann ist eben dieses Landwirtschaftsehepaar da. Und ja, der Landwirt verliebt sich auch in diese Ines. Der trifft sich immer wieder mit ihr. Und der Erzähler trifft sich wiederum mit der Frau des Landwirts. Also es gibt dieses Vier-Personen-Stück. Das spielt eine große Rolle in diesem Roman. Und es geht eigentlich um die Krise der Landwirtschaft, um einen Bauern letztendlich, der um sein Land kämpft.
Krisenphänomene auf allen Ebenen. Sie haben es gesagt, Krise des Journalismus, Krise des Landlebens, der Bauernwirtschaft, Krise aber auch in der Organisation einer solchen Gemeinde. All diese Krisenphänomene wirken auf die Menschen, die in ihrem Privatleben um die Liebe kämpfen, um die ökonomische Existenz. Die furiose Entwicklung der Figuren, die Wendepunkte und Stimmungsumschläge, die immer offen lassen, wer hier wen benutzt, wer oder was wirklich enteignet wird, machen diesen Roman, wie ich finde, zu einem äußerst faszinierenden Kunstwerk. Wie sehen Sie das?
Ja, ich finde das auch, es hat einen großen Kunstwerkcharakter, was einen nicht von Anfang an so anspringt. Man hat immer das Gefühl, diese Sprache, die hat schon so einen eigenen Ton, die hat was Eigenmächtiges, sie hat auch ein bisschen was antiquiert, Gemächliches, so ins 19. Jahrhundert verweisendes. Aber das andere ist eben diese reine Gegenwart, die hier eine Rolle spielt. Wir hatten es gesagt, Krise des Journalismus, Krise des Landlebens, der Landwirtschaft. Und ja, diese Kombination, das macht halt die Größe dieses Romans aus. Und Sie hatten es auch in Ihrer Einleitung gesagt, was halt auch immer wieder Spaß macht. Der spielt ja über ein Jahr, dieser Roman, über anderthalb Jahre. Die Jahreszeiten werden immer wieder sehr genau beschrieben. Und wie schön dieser Autor Wetterphänomene beschreiben kann, wie schön er die Natur beschreiben kann. Man hat wirklich immer das Gefühl, man ist da mittendrin.
Die Prosa flirrt genauso wie die Hitze, die Kaiser-Mühlecker in seinem Roman fast beschwörend beschreibt. Das Interessante ist ja, dass diese, Sie haben es vorhin auch schon gesagt, altmodische Prosa, sagen wir mal, bei Preisjuries nicht immer ganz so gut wegkommt. Ich war tatsächlich erstaunt, dass dieser wirklich gelungene Roman keinen Platz auf der Nominierungsliste zum Preis der Leipziger Buchmesse gefunden hat. Das ist doch im Grunde nicht nachzuvollziehen, oder?
Mir ging das ein bisschen auch so und habe dann überlegt, vielleicht hat es wirklich auch damit zu tun, dass hier doch sehr offensichtlich dieser Journalismus, diese Medienkrise hier auch angesprochen wird. Dieser Erzähler ist ja jemand, der irgendwann dann auch mal sagt, dass er ja sich jetzt gerade über Wasser hält mit alten Reportagen, die er noch irgendwo gefunden hat, mit Reisereportagen.
Da musste man wirklich an Relotius und den Fälscherskandal.
Ja, genau, die er angereichert hat mit Erfundenem, mit Gehörtem. Und
Visionär.
Da muss man wirklich an Relotius denken. Und er irgendwann ist die Rede davon, dass es von einem sinkenden Schiff. Und dann geht er auch nach Berlin zurück. Und er hat ja auch viele Bekannte in der ganzen Welt. Das wird auch mal so kurz reingespielt. Vielleicht sind das dann Sachen, die möglicherweise der Jury, jetzt auch des Leipziger Buchpreises, einfach zu offensichtlich in diesen Roman mit reingespielt wurden.
Dabei, und jetzt müssen wir vielleicht den Fokus noch mal ein bisschen verlagern, bietet der Text noch viel mehr. Und zwar, abgesehen von diesem etwas indifferenten Ich-Erzähler, die Frauenfiguren. Die sind wirklich stark. Das muss man so sagen, in ihrer Unterschiedlichkeit. Am Anfang wirken sie blass, aber dann werden sie von dem Autor im wahrsten Sinne des Wortes aufgeblättert. Und das hat mich dann wirklich sehr von diesem Roman eingenommen.
Und es wird nicht so viel gesprochen in diesem Roman. Gerade diese Frauenfiguren, ja, sie leben viel von ihren Handlungen, von wirklich kurzen, knappen Sätzen, Aufträgen auch, die sie dem Erzähler erteilen. Und gerade dieses viele Ungesagte, was in diesem Roman mitschwingt, ja, das macht auch so seine Stärke und seine Präsenz dann aus.
Also ganz egal, auf welchen Listen dieser Roman steht oder nicht steht, wir beide lobpreisen Reinhard Kaiser Mühleckers Roman Enteignung, erschien im S. Fischer Verlag. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bartels.
Ja, gern.
Ich hab mich abgemüht mit Menschen. Ich hab versucht, sie zu verstehen. Ich hab mit einigen gesprochen und manchmal hab ich wen gesehen. Ich versuchte neue Mützen, doch eigentlich suchte ich einen neuen Kopf. Kein Fleisch mehr, nur noch Gemüse. Nee, 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 mehr Fleisch. Ich suchte einen anderen Muskel. Ich suchte
Martin Erdin wurde 1955 als Sohn eines aus Trinidad stammenden Arztes indischer Herkunft und einer Schweizerin geboren. Nach dem Studium der Germanistik, Philosophie und Ethnologie arbeitete er als Schriftsteller und Essayist in Basel. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen gehören Romane wie die Ballade von Billy und Joe, Meine Väter, Ein Koffer voller Wünsche und zuletzt der Essayband Verbeugung vor falschen Spiegeln. Vatersuche, postkoloniale Identitäten und Liebesverwicklungen gehören zu Dienst Themenspektrum. Auch in seinem neuen Roman mit dem programmatischen Titel »Warum wir zusammen sind« geht es um die Frage, was Beziehungen ausmacht, warum sie sich auflösen und warum das zuweilen auch gar nicht so schlimm ist. Ein Beitrag von Wolfgang Schneider.
Warum wir zusammen sind? Das ist eine abgründige Frage. Und je länger Paare darüber nachsinnen, desto schwieriger scheint sie zu beantworten. Wir, das sind im neuen Roman von Martin Erdin übrigens eine ganze Menge. Ein ganzer Reigen von Paaren hat hier seinen Auftritt. Ein Freundeskreis, in dem es nicht immer freundlich zugeht. Es dauert eine Weile, bis man dieses menschliche Gefüge überschaut. Aber dann wachsen sie einem ans Leserherz, all diese herzlich unperfekten Paare. Die einen verklären ihre von Eifersuchtsdramen begleiteten Seitensprünge zur zeitgemäßen Polyamorie, wie der sexsüchtige Chefarzt Axel, der in Zeiten des Triebaufschubs regelmäßig dem Alkohol zu verfallen droht. Mit seiner afroamerikanischen Frau Ona sammelt er gleichsam erotisches Kapital ein. Die beiden, heißt es, betrieben die Ehe wie eine Firma, die an die Börse will. Bis Ona den interessanten Schein zerstört durch einen Selbstmordversuch. Andere bemühen sich, die Turbulenzen der Gefühle unter totale Kontrolle zu bringen, wie der reiche, aber auch reichlich undurchsichtige Anatol. Deshalb hat er seine Ehe mit der Künstlerin Annette bis ins kleinste Detail geregelt.
Unser Ehebund beruht auf einem komplexen Vertragswerk, wie die EU auf den römischen Verträgen. Kein Mensch weiß, was Liebe ist. Die Vorstellung, dass man mit dem Partner nur genügend übereinstimmen muss, um glücklich zu sein, passt in unser dümmliches Zeitalter. Das Gegenteil ist der Fall. Annette und ich haben uns anfangs stark unterschieden. Aber wir wollten nicht voneinander lassen. Deswegen haben wir in langen Gesprächen unser Vertragswerk entworfen.
Überhaupt ist Anatol ein Mann großspuriger Projekte. Zum Jahrtausendwechsel kauft er ein leerstehendes altes Hotel am Stadtrand. Jeder der Freunde soll in diesem Zukunftslaboratorium, das Anatol nicht gerade originell Sanssouci nennt, seinen Platz und seine Werkstatt finden. Die Synergien strömen allerdings nur spärlich. Eher dient das alte Hotel fortan als Rückzugsort in den vielfältigen Beziehungskrisen. Sanssouci, ohne Sorge, von wegen. Sorglos ist man allerdings im materiellen Sinn. Zum Figurenensemble gehören ein Architekt, eine Therapeutin, eine Fernsehmoderatorin, ein Medientheoretiker, ein Bioingenieur. Und auch wer weniger verdient, ist doch zumindest einträglich verheiratet oder kann den Status mit Hilfe eines Erbes aufrechterhalten. Man fährt Porsche, Maserati oder Alfa Romeo, und vielleicht ist gerade diese Schweizer Saturiertheit der Lebensverhältnisse eine Voraussetzung dafür, um ein allgemeines Krisenbewusstsein zu entwickeln. Wir gehen instabilen Zeiten entgegen, sinniert Anatol zu Beginn. 20 Jahre später ist der Satz noch genauso gültig. Was hält Paare zusammen? Zum Beispiel die erfolgreiche TV-Moderatorin Bea und den freien Musikjournalisten Finn, der kaum noch Aufträge bekommt und seit vielen Jahren an einer monumentalen Bob Dylan-Biografie arbeitet. Kein Zeitungszipfel über den heiseren Sänger war vor ihm sicher, heißt es nicht ohne leisen Spott. Ganz ernst genommen wird Finn im Freundeskreis nicht. Er sitzt zu Hause und kann seine Frau zusammen mit Millionen anderen Männern im Fernsehen bewundern. Er ist eifersüchtig und frustriert, wenn Bea immer wieder Verabredungen absagt, weil ihr beruflich etwas dazwischenkommt. Gerüchte über Gewalt in der Beziehung machen die Runde. Was also hält Paare zusammen? Auch wenn man Annette über ihren Mann Anatol reden hört, gewinnt man den Eindruck, es seien vielleicht gerade die unterschiedlichen Unzulänglichkeiten, die Bindungskraft entfalten.
Ich bin eine verschrumpelte, geizige Kröte in den Wechseljahren. Er ist ein weltoffener, unberechenbarer und verschwenderischer Idiot. Ja, Idiot, weil er eigentlich nie etwas auf die Reihe bringt. Diese Sanssouci. Als er 45 geworden ist, bekam er auf einmal das Gefühl, dass ihm die Zukunft ausgeht. Also quasselte er mir nächtelang die Ohren voll von einem alten Hotel, wo man über die Zukunft nachdenken kann. Hätte er nicht so viel Geld, er wäre schon längst durchgedreht. Anatol ist ein spielendes Kind. Er braucht eine wie mich, ein Nachtschattengewächs. Ich gedeihe gut neben ihm.
Die so reizbare wie skeptische Annette gibt Anatols Größenfantasien keine Nahrung. Und vielleicht ist es gerade das, was er braucht und was ihn jedenfalls auf Trab hält.
Sie will, dass ich anders mit Freunden umgehe. Sie will, dass ich mich anders anziehe. Sie will, dass ich anders huste, anders fühle, anders denke. Aber verdammt, wie macht man das, ein anderer zu werden?
Ohne zu viel zu verraten, diese Ehe wird furchtbar scheitern. Überhaupt stehen alle schon in der Mitte des Romans ziemlich gerupft da. Man redet gern von zukunftsweisenden Ideen, muss im Alltag den Anspruch aber zurückschrauben. Wie Mark, der Architekt, der sein Geld nicht mit seinem Projekt eines Weltgartens der Zukunft verdient, sondern mit der Gestaltung altersgerechter Fitnessräume im Seniorenheim unter den Tannen und mit Sanitäranlagen für eine Schule. Mark und seine Frau, die Übersetzerin Irma, sind die eigentlichen Hauptfiguren. Ihre Ehe bekommt Schlagseite, als Irma erfährt, dass ihre beste Freundin Evelyn eine Affäre mit ihrem gerade volljährigen Sohn Matti hat. Dass Mark ihre Empörung nicht wirklich teilt, liegt daran, dass er ebenfalls mit Evelyn geschlafen hat. Diese peinliche Geschichte wird im Freundeskreis nicht ohne Genugtuung zur Kenntnis genommen. Die meisten haben selbst genug Probleme, um sich nicht ab und an ein wenig entlastende Schadenfreude zu gönnen. Irma bringt es nun nicht mehr fertig, mit Mark zu schlafen. Das Sexualleben des Paares erlischt. Eine hinterhältige Ironie besteht darin, dass Irma gerade jetzt einen lukrativen Übersetzungsauftrag bekommt. Sie soll das neue Werk des französischen Star-Autors Dupral ins Deutsche übertragen. Einen Roman voller pornografischer Passagen.
Die Arbeit wurde zur Qual. Dupral führte sie ausgerechnet jetzt in die üppigsten Wucherungen sexueller Ausschweifungen. Im Deutschen klangen diese zotigen Ausdrücke albern und peinlich.
Für subtile Komik sorgen immer wieder solche Missverhältnisse und Kontraste. In diesem Roman ist ein gebildeter und vielfältig belesener Autor am Werk, was allerdings immer auch die Gefahr birgt, die Erzählung zu überfrachten. Ihr entgeht Martin Erdin, indem er die Bildung seinen Figuren überlässt. Der Erzähler tritt ganz hinter sie zurück, drängt sich nie vor mit Deutungen, wo doch die Figuren selbst ständig mit dem Auslegen ihrer Existenzen beschäftigt sind. In manchen Momenten könnte man diese erzählerische Dezenz fast als verweigerte Hilfeleistung werten. Dass der Autor den Figuren in ihrem Eheelend nicht öfter resonierend beisteht. Aber gerade im Spiel der kontrastierenden Perspektiven, nicht in einer erzählerischen Allwissenheit über Paarproblematiken, besteht der große Reiz dieses Romans und seiner Dialoge, die bisweilen an die frühen Gesellschaftskomödien von Botho Strauß erinnern. In der Schweiz ist Martin Erdin ein etablierter Autor, in Deutschland aber immer noch zu entdecken. Am besten gleich mit diesem Roman. Er überzeugt durch hintergründige psychologische Erzählkunst, die Sinn für heikle Situationen und schräge Momente hat, ohne sie ins Comedyhafte zu überzeichnen. Ein kluges Lesevergnügen.
Wolfgang Schneider über Martin Erdins Roman »Warum wir zusammen sind«, der im Jung und Jung Verlag erschienen ist.
Die Nacht fällt, fällt die Hoffnung, sonst bräuchten wir die Nacht nicht. Aber wir fallen nicht zusammen. Ich fall woanders, sonst bräuchte ich die Nacht nicht. Du fällst. Du fällst. Du fällst. Wir fallen woanders. Nicht mehr kann, legt es sich in die Prärie. Sonst bräuchte die Prärie kein Tier. Und die Sterne ziehen über das Land. Aber
wenn Astrophysik, historische Verwicklungen und die Unwägbarkeiten der Liebe in einer Geschichte zusammenkommen, dann hat man mit großer Wahrscheinlichkeit einen Roman von Ulrich Wölk in der Hand. der ist selbst promovierter Astrophysiker, hing die Wissenschaft allerdings 1994 an den Nagel, um freier Schriftsteller zu werden. Mit dem Roman Freigang debütierte er. Seitdem folgte Roman auf Roman. Mal ging es um Albert Einstein, mal um Erwin Schrödinger. Sprich, er kehrt gerne in seiner Literatur zu einer alten Liebe, nämlich der Astrophysik, zurück. Oder anders formuliert, wir alle, Schriftsteller eingeschlossen, verlassen nur ungern die gewohnten Gefilde. Wenn wir es dennoch tun, dann bietet sich die Chance auf einen Neuanfang. Eine Erkenntnis, die in dieser Sendung immer wieder in den Besprechungen aufscheint. Für den Romanautor bietet sich mit jedem Buch die Chance, diesen Schritt zu wagen. Der neue Roman von Ulrich Wölk, geboren in Köln, schon lange in Berlin beheimatet, heißt »Der Sommer meiner Mutter« und ist im C.H. Beck Verlag erschienen. Ob darin Astrophysik vorkommt, erzählt Ihnen Claudia Kramacek.
Ulrich Wölk ist ein Schriftsteller, dessen Romane Höhen wie Tiefen durchlaufen haben. Er kann erzählen, und das brillant, solange er den einstigen Astrophysiker in sich bändigt. Seine zuletzt geschriebenen Romane litten stellenweise unter einem Überhang wissenschaftlicher Theoreme. Doch nun, mit »Der Sommer meiner Mutter«, ist er auf der Höhe seiner Kunst angekommen.
Im Sommer 1969, ein paar Wochen nach der ersten bemannten Mondlandung, nahm sich meine Mutter das Leben.
So beginnt der Roman, lapidar und doch schmerzhaft präzise. Und er bleibt so, wenn auch nicht ganz bis zum Ende. Seiner Strahlkraft tut das nichts an. Die Rahmenhandlung spielt 2016. Der Ich-Erzähler ist ein erfolgreicher Astrophysiker. Unerwartet ist er vor längerem einer Person aus seiner Kindheit wieder begegnet und beginnt sich zu erinnern an den Sommer 1969, in dem nicht nur das Leben seiner Mutter eine unwiderrufliche Wende nimmt. Er selbst erhält in jenem Sommer nämlich seine erste Jeans, in der damaligen BRD noch ein gewagtes Attribut jugendlicher Aufsässigkeit. Umso verunsicherter ist er, als auch seine Mutter mit sandfarbenen Röcken, gestärkten Blusen und toupierten Haaren der Inbegriff unverrückbarer Beständigkeit plötzlich eine Jeans anprobiert.
Als sie in Jeans vor mir stand, den Stoff der Bluse hochgerafft, damit auch der Bund zu sehen war, ahnte ich zum ersten Mal, dass ihr Wesen Seiten hatte, die mir unbekannt waren.
Tatsächlich ist dies nur der Anfang einer größeren tektonischen Verschiebung, die das Gefüge der Familie von Grund auf erschüttern wird. Denn der Sohn, der in jenen Tagen gebannt wie alle Welt den Flug der Mondfähre Apollo 9 verfolgt, entdeckt nicht nur an seiner Mutter unbekannte Seiten. Kurz nach dem Kauf der Jeans ziehen neue Mieter auf das Nebengrundstück samt Rosa ihrer heranwachsenden, frühreifen Tochter. Und die kann die Apollo-Begeisterung des Nachbarjungen nicht teilen.
Sie wies auf das Abziehbild der amerikanischen Flagge am Rumpf und sagte, »Du weißt aber schon, dass die Amerikaner in Vietnam einen grausamen Krieg gegen ein unschuldiges Volk führen?« »Vietnam?« Mein Vater sprach manchmal mit meiner Mutter darüber. Was Vietnam mit meiner Rakete zu tun haben könnte, war mir nicht klar.
Denn Rosas Eltern sind Kommunisten. Für den konservativen Vater des Ich-Erzählers erst einmal eine erschreckende Vorstellung. Und doch freunden beide Ehepaare sich miteinander an. Die Männer reden über Politik, die Frauen über die Politik der Männer. Doch noch etwas wird allmählich ausgetauscht, subtile Blicke, erotische Zeichen. Lange lockt Wölk den Leser dabei auf eine falsche Fährte, denn auch der Ich-Erzähler, bis dato ein Junge, dessen Passion allein dem Weltall und der Raumfahrt galt, entdeckt mit Rosa zum ersten Mal die Sexualität.
»Mach die Augen zu«, sagte sie. Ich tat es. Einen Moment lang geschah nichts. Vielleicht kontrollierte sie mit einer winkenden Handbewegung, ob ich wirklich nichts sah. Dann hörte ich das Rascheln von Stoff. Kurz darauf nahm sie meine Hände in ihre, die sehr kühl waren, hob sie an und führte sie an ihre Brüste.
Seine Mutter wiederum entdeckt mit Hilfe der Nachbarin die Emanzipation. War sie bis dato nur Hausfrau und Mutter, beginnt sie nun als Übersetzerin zu arbeiten, zum Unmut ihres Mannes.
Wir brauchen kein zusätzliches Einkommen. Es geht mir nicht darum, Geld zu verdienen. Ich möchte das für mich machen. Ich habe Lust dazu und ich glaube, dass ich es kann. Gut, du willst es für dich tun. Wirst du demnächst auch Kommunistin?
Gekonnt fängt Wölk in solchen Vignetten die mentale und politische Gemengelage jener Jahre ein, in denen revolutionärer Aufbruchswille und beklemmender Konservativismus in der früheren BRD aufeinandertrafen. Man flog zum Mond, doch Frauen, so gibt der Vater auch dem Sohn mit auf den Weg, sollten bitte nicht nach den Sternen greifen.
Wenn Mama übersetzen möchte, dann kann sie das schon tun. Sie muss nur aufpassen, dass daraus nicht der Versuch einer vorzeitigen Mondlandung wird.
Geschickt setzt Wirk dabei die Mondlandung als motivischen Rahmen ein, der den Verlauf der Handlung wie auch die aufgeladene emotionale Entwicklung aller Beteiligten zugleich skandiert. Als der Ich-Erzähler mit Rosa seinen ersten Orgasmus erlebt, kommt ihm dies einer gelungenen Apollo-Mission gleich. Doch dem raketenhaften Glück folgt der unschöne Aufprall auf dem Boden der Realität. Übrigens auch für die Mutter des Ich-Erzählers, die wie ihr Sohn die Liebe entdeckt und sie, wie ihr Sohn, im gleichen Atemzug verliert. Zu geschockt ist ihr Mann, als er vom Verrat seiner Frau erfährt. Wütend verlässt er sie und das Haus.
Ich hatte ihn noch nie so schreien hören. Es war ein einziger hysterischer Monolog, eine Art Wahnsinn. Zurück blieb eine unheimliche Stille, als gäbe es im Haus keine Luft mehr zur Übertragung von Geräuschen.
Doch auch der Sohn muss alsbald mit einem Verrat leben. Er ist der Letzte, der seine Mutter vor ihrem Tod noch lebend gesehen hat, nachdem er, das sich verlassen fühlende Kind, sie absichtlich mit Worten verletzt hatte.
Ich wünschte mir nichts sehnlicher als jenen Nachmittag, als sie zu mir gekommen war, um mit mir zu sprechen, rückgängig machen zu können. Ich wünschte mir, ich wäre bei ihr geblieben, aber das war ich nicht.
Erst als erwachsener Mann kann der Ich-Erzähler sich diesem Schmerz stellen, die eigene Geschichte und die seiner Mutter erzählen. Es ist die Geschichte eines traurigen Coming-of-Age und eines verhinderten Coming-out. Sie handelt von den Höhenflügen der Liebe und von den Abgründen des Verlusts. Und sie ruft in Erinnerung, wie es war in jenen Sommern der Liebe, als die Verheißungen der Freiheit zwar groß, die Schwerkraft der Fakten aber größer war. Groß ist auch dieser Roman, weil er auf wenig Raum all diese unterschiedlichen Aspekte auf wundersame Weise vereint, weil da kein falscher Ton zu vernehmen ist, dafür aber schlichte sprachliche Raffinesse, die zugleich so anrührend ist, dass man, hat man einmal begonnen mit der Lektüre, der Sommer meiner Mutter nicht mehr aus der Hand legen mag.
Claudia Kramacek war das über den Roman Der Sommer meiner Mutter von Ulrich Wölk aus dem C.H. Beck Verlag. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen. Und zwar auf unserer Homepage swr2.de, in der SWR Mediathek oder der SWR 2 App. Die Musik kam heute von Peter Licht und seinem neuen Album Wenn wir alle anders sind. Für die Technik dieser Sendung war Andrea Gress zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Wir liegen woanders. Wir liegen woanders. Wir liegen woanders. Wenn ein Glas bricht, verlieren sich die Splitter, sonst bräuchte das Glas keinen Bruch. Aber wir hier, wir splittern nicht zusammen. Und die Nacht bräuchte dich nicht.